Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo und willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 53 haben wir heute und wir nehmen auf am Mittwoch, dem 11. Juni um 21 Uhr abends. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren beiden Partnern, dem Upscale-Programm und von Omnium. Vielen Dank den Sponsoren. Gi, was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir die Swiss Economic Awards, den Artificial Intelligence Report von Mary Meeker und das Andreessen Horowitz A16Z Scouting Netzwerk in Europa in den News. Im Schwerpunktthema machen wir ein Deep Dive in die aktuellen Challenges von Scale-Ups und als Hörerfrage beantworten wir, ob die GV effektiv bis Ende Juni durchgeführt werden muss oder nicht. Und als Transaktion der Woche haben wir die Series A von UAAI für euch aufbereitet.
Kommen wir zu unserer ersten News. Ich war beim CEF, wie letzte Woche angekündigt, war wiederum super. Viele spannende Leute, man kann wirklich sagen oder zu Recht behaupten, das CEF ist immer noch ein super Anlass. Ich habe ja während meinem Studium und kurz danach dort arbeiten dürfen, quasi als rechte Hand von Peter Steli und Steff Linde. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und ich gehe immer wieder gerne zurück nach Interlaken. Früher war es in Thun, wirklich ein Top-Anlass. Und beim diesjährigen CEF wurden wieder die vielversprechendsten Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer der Schweiz ausgezeichnet. In den drei Kategorien Industriedienstleistungen und Hightech-Biotech konnten sich Depoli, Kian Health und Lumwin durchsetzen. Ich war, wie gesagt, selbst vor Ort in Interlaken und konnte auch die Preisverleihung miterleben. Guy, was denkst du, ganz kritisch, was bringt ein solcher Preis wie der Swiss Economic Award einem Startup konkret, abgesehen natürlich von Medienhype?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Thema Preisflut in der Schweiz, das hatten wir ja gerade in Episode 51 als Schwerpunktthema und da haben wir das ganz kritisch analysiert. Hier jetzt mal, der Swiss Economic Award, wie du gesagt hast, ist ein Business-Event, ist eigentlich nicht ein klassisches Startup-Event, nicht so eine Competition. Dementsprechend muss man das schon noch mal ein bisschen anders anschauen. Ich meine, die Companies, wie sie da ausgewählt werden, das ist ja der Lukas Frösch vom Growth-Programm mit dabei, hat mir das mal erzählt. Das ist wirklich die erste Runde, Jury, die gehen 2 bis 3 Tage auf Reise, evaluieren die Startups, sind vor Ort, diskutieren mit den Gründern und dann geht das in die Hauptjury für den Event und dann werden einfach diese 3 Teams ausgewählt. Und ich habe mir jetzt mal so gedacht, ja, vor allem für Direct-to-Consumer-Startups ist das relevant. Da kommt eben dieser Medien-Hype, aber dann halt werden die potenziellen Kunden aufmerksam und da kann man vielleicht etwas davon capturen. Bei Investoren, da glaube ich nicht, dass da viel hängen bleibt. Das ist einfach der nächste Award, vielleicht ein bisschen besserer Award, aber die Firmen sind ja auch ein bisschen älter. Das sind nicht einfach Startups, das sind wirklich schon eher Firmen in der Scale-Up-Phase, die da gekürt werden. Und dementsprechend ist einfach ein nächster Award ein Gütesiegel. Aber bei Investoren bringt das nicht viel. Am Markt eben vielleicht kurzfristig. Und dann habe ich mich so interessiert, ja, ich kenne ja den Freddy Hunziker, der hat den Preis mit New Roots im 2019 gewonnen. Mich dem kurz angeschaut, der ist ein D2C-Startup, Foodtech. Sie machen ja vegan Käse via traditionelle Methoden. Und er hat dann ganz nüchtern gesagt, ja, weißt du, es war super, dieser Medienhype, der war extrem cool. Man fühlte sich wie ein richtiger gestandener Unternehmer, aber der ist sehr schnell abgeflacht. Und für die Investoren hat es nichts gebracht, am Markt eigentlich auch nicht. Aber das große Aber ist bei den Mitarbeitenden, hat es einen Rieseneffekt, der Preis. Die gehen nämlich auf die Webseite, die hiren ja relativ viel in der Scale-Up-Phase und die sehen da, ah, wow, ein renommierter Preis haben sie gewonnen, der wurde wirklich gewettet und so konnten sie wesentlich besseres Talent nach Thun holen, als sie sonst gewonnen hätten. Also In dem Sinne, Mitarbeitende positiv und der Rest, na.
Spannend, was du sagst. Also das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste. Ich habe mir das auch überlegt, für welche Stakeholder ist es eigentlich ein guter Preis. Und ich finde auch für die Mitarbeitenden, das ist wirklich interessant, dass du das sagst, ist ein guter Punkt. Ja, die sind stolz und es ist wahrscheinlich dann nachher im Employer Branding einfacher zu rekrutieren. Spannend. Dann ich denke auch doch für Investoren ist das, kann das ein Label sein, ob jetzt, sage ich mal, Venture Capitalists, also Risikokapitalgeber, gestandene Investoren auf unseren Preis investieren. Ich glaube, schwierig, hatten wir auch schon diskutiert, oder? Bei Angels vielleicht noch eher spannend. Und auch der Hype, ja, ist ein bisschen ähnlich wie bei einem Format wie Höhle der Löwen. Es kommt nicht dann sehr stark darauf an, was man daraus macht. Und ich finde es enorm wichtig, dass wenn man ja weiß, dass man gekürt wird, dass man halt als Startup dann maximale Vorkehrungen trifft, alleine mit einer PR-Agentur zusammen, um diesen Hype dann möglichst lange über Wochen hinweg weiterzutragen. Wenn man gar nichts tut, dann ist klar, ist es ein Hype, und bei einem Hype wissen wir, dass er schnell abflaut, aber wenn man eben dann entsprechend pusht und ein bisschen was investiert, Zeit oder auch ein bisschen Geld, dann kann man diesen Hype auch ein bisschen weitertragen. Insofern ist es sicherlich, finde ich, für mich ist es der größte und beste Jungunternehmerpreis. Wir haben den ja damals, also das war noch vor meiner Zeit, wo man den eigentlich ins Leben gerufen hat, und schon damals hat man ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer gekürt, die dann später sehr groß geworden sind. Insofern kann das schon auch ein Indikator sein für uns VCs, zu sehen, okay, welche Cases können auch mittel- bis langfristig erfolgreich sein. Vielen Dank, Guy, für diese Einschätzung. Kommen wir doch zur zweiten News. Und zwar ist mir ein sehr, sehr interessanter Report in die Hände gekommen. Und zwar ist der Report Trends in Artificial Intelligence von Mary Meeker und Bond Capital. Wir können den sehr gerne bei uns beim LinkedIn-Post auch anfügen, beziehungsweise der Link, oder? Und für viele in der Tech- und Investmentwelt ist das so etwas wie das Evangelium der nächsten Welle. Auf 60 Seiten wird nicht nur analysiert, was in den letzten Monaten im KI-Sektor passiert ist, sondern auch, was jetzt wirklich zählt, nämlich Geschwindigkeit, Kosten und eine Orchestrierung der diversen Ressourcen. Oder ein paar Punkte haben mich besonders gepackt. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde referieren, was ich nicht mache. Aber die Nutzerzahl von ChatGPT hat in Rekordzeit 800 Millionen erreicht, also schneller als jede andere Technologie zuvor. Vielleicht habt ihr es auch gehört, diese Woche hat OpenAI bekannt gegeben, dass sie Recurring Revenue annually 10 Milliarden erreicht haben. Das ist crazy viel in dieser kurzen Zeit. Was auch spannend war, die Inferenzkosten sind um 99% gefallen, während die Trainingkosten der Modelle auf über 1 Milliarde Dollar steigen. Also, und die spannendste These für mich, es geht nicht nur um die Modelle, sondern eben darum, wer die Modelle am besten orchestriert. Also wer schafft es, Modelle, Menschen und Workflows so zu verbinden, damit eben auch echte, nachhaltige Produktivität entsteht. Was war für dich die spannendste Erkenntnis aus dem Report? Und was glaubst du, unterschätzen wir in der VC-Perspektive aktuell noch am meisten? Geht es wirklich schon um Agentic AI, oder reden wir in Europa vielleicht immer noch zu viel über den Modellvergleich?
Ja, also ich meine, die wichtigsten Themen, die mir auch aufgefallen sind, die hast du jetzt schon schön zusammengefasst. Der Report ist wirklich extrem spannend und sehr vielseitig. Aus der VC-Perspektive finde ich, unterschätzen wir, zumindest wir in Europa, habe ich das Gefühl, den Shift vom Fokus vom Tech-Ownership zum Workflow-Ownership. Das heißt, die IP der Modelle, die werden eher zur Commodity, wie Datenzentren, da werden wir die Big Players haben, OpenAI, Anthropic, etc., etc. Und der produktive Layer, der hat eigentlich ja, das ist ein Business aufgebaut auf rasch wachsenden KPIs, guten Anwendungen, und wer die gut orchestrieren kann, der baut eine schnell wachsende Firma auf. Also es ist einfach der Weg von technischer IP zum Produkt für Anwender, habe ich mir hier notiert. Das ist so ein Takeaway, das ich hier auf den Weg mitnehme. Und vielleicht auch noch ein zweites, wie du gesagt hast, wir in Europa, wir sprechen noch über Parameterzahlen und Benchmarks, aber ja, das spielt für die Modelle eine große Rolle, aber für die schnell wachsenden Firmen, das ist viel wichtiger, dass sie die besten Mensch- oder Human-Machine-Collaboration-Stacks aufbauen und nicht mehr zwingend da die besten Benchmarks vom Modell machen. Die nehmen einfach ein anderes, wenn das besser ist, und haben 15 Modelle und die nutzen sie.
Sehr interessant. Wie gesagt, Den Link teilen wir gerne.
In den Newsletter müsst ihr abonnieren, dann kommt der
genau,
kriegt ihr den
genau.
Link.
Im Newsletter drin, genau. Sehr lesenswert. Gut, dann kommen wir zur dritten News. Andreessen Horowitz, kennt ihr alle, den wahrscheinlich neben Sequoia bekannten VC Fund der Welt. Im letzten Jahr hatten sie mit großem Aufwand ihr Londoner Büro eröffnet. Und sie haben dann gesagt, das ist ein erster Schritt zu einer stärkeren physischen Präsenz in Europa. Und umso überraschender kam jetzt die Nachricht, dass das Büro wieder geschlossen wurde. Und laut Sifted, unter anderem, weil man nicht genügend Instis, also institutionelle Anknüpfungspunkte fand, sich also schwer tat, lokal Fuß zu fassen, was mich persönlich sehr, sehr überrascht, weil also wenn Andreessen Horowitz nicht in der Lage ist, in London Fuß zu fassen, das ist schon sehr überraschend. Stattdessen setzt Andreessen nun stärker auf ein dezentralisiertes Scout-Modell. Das Netzwerk umfasst aktuell rund 20 aktive Scouts in Europa, darunter 9 Neuzugänge in 2025. Es handelt sich dabei überwiegend um GründerInnen und Operators aus dem AI-Umfeld, etwa von Unternehmen wie 11 Labs, Sana oder Cursor. Die Scouts investieren kleinere Tickets zwischen 10 und 25k in Frühphasen-Startups mit der Option, dass Andreessen Horowitz später Follow-ons macht. Ich finde den Move sehr spannend. Es ist eine sehr US-typische Lösung für das europäische Terrain. Guy, was meinst du? Reicht ein so dezentrales Setup aus, um in Europa echte Dealflow-Qualität zu realisieren? Oder fehlt langfristig doch die lokale Verankerung und Nähe zu den Gründern, die man durch ein Büro wie zum Beispiel in London oder Berlin hätte aufbauen können?
Ja, ich meine, am liebsten hätte man schon, dass sie dann ein Büro in London, Berlin, Zürich, Paris aufgebaut hätten, damit auch wirklich das Venture Capital Know-how von A16Z in unser Ökosystem rübergespült wird. Das wäre sicher ein sehr guter Akzelerator für unser Ökosystem gewesen. 20 Scouts finde ich jetzt ein bisschen wenig für das gesamte Ökosystem in Europa quasi abzudecken. Ich meine, wir haben wirklich viele Hubs und die sind auch relativ fragmentiert. Also jetzt einer in der Schweiz, der kann vielleicht die ETH machen, also die ETH und EPFL voll durchkämmt auf allen Bereichen. Das glaube ich jetzt wird schwierig mit 20. Aber A16Z hat natürlich eine enorme Brandpower. Und wenn da ein Scout irgendwie von einer Idee oder von einem Team Wind kriegt und die anschreibt, dann da wird jeder Gründer zurückschreiben und auch investieren können. Haben wir auch schon gesehen bei Nunu AI, finde ich ultra spannend, da den Gaming Case, wo sie einen Agenten, KI-Agenten durchs Spiel zum Testlauf schicken. Und da konnten die locker investieren und die werden jetzt von Amerika durchfinanziert, sehr wahrscheinlich. Und das ist eine Validierung im Schweizer Ökosystem, dass sie eben doch mit dem Scouting-System etwas richtig machen.
Ja, genau. Also für mich ist es halbschwanger. Ich bin nicht sicher, ob es die Scouts wirklich hinkriegen. Für mich ist es schon ein Riesenunterschied einmal mit dem Scouting-Netzwerk, das wir auch haben bei Koyo. Wir haben ja aktive Scouts und die machen einen super Job, definitiv. Aber schon nochmal was anderes vor Ort zu sein mit einem Office, selber dann unterwegs zu sein als General Partner bei den Events, das ist schon noch eine andere sag ich mal, Größe oder Intensität. Insofern ist es schon für mich ein bisschen überraschend, jetzt, wo ja die USA eher am Schwächeln ist, auch es auf globalem Terrain eher zurückhaltend investiert, auch immer mehr Kapital stattdessen nach Europa fließt, dass gerade jetzt Andreessen entscheidet, dort die Luken dicht zu machen, das ist schon spannend. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ja, da muss man vielleicht noch einen Kommentar anfügen, wann ist der Entscheid getroffen worden? Oder wenn der Anfangsjahr getroffen worden ist, haben schon alle noch nach Amerika geschaut und erst in so den letzten 2 Monaten oder 2,5 Monaten hat sich das ja stark intensiviert, dass hier Europa jetzt vielleicht mittelfristig wieder am längeren Hebel ist und vielleicht wird dieser Entscheid ja noch reversiert und sie kommen doch wieder nach Europa mit einem Office. Mal schauen, bleibt spannend.
Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. In dieser Woche widmen wir uns dem vielleicht wichtigsten Thema für jedes Startup, das über die erste Phase hinausgewachsen ist, nämlich Growth oder Wachstum. Genau gesagt, dem skalierten, strategisch durchdachten Wachstum und natürlich auch den Stolpersteinen auf dem Weg dorthin. Denn während die Stimmung unter Europas Scale-Ups laut der aktuellen Scale-Up Confidence Survey von Deloitte insgesamt optimistisch bleibt, ist die Realität oft sehr komplex. Die Akquise neuer Kunden bleibt eine zentrale Herausforderung. 73% aller befragten Unternehmen nennen sie als wichtigste Priorität. Auch die Expansion in neue Märkte, der Aufbau starker Teams und die Absicherung der Liquidität sind kritische Hebel. Besonders interessant fand ich, viele Scale-Ups haben noch immer keine klare Exit-Strategie und wenn, dann bevorzugen sie in der Regel einen Trade Sale gegenüber einem IPO. Gleichzeitig zeigt sich, dass in Märkten wie Spanien oder der Schweiz eine neue Generation erfahrener GründerInnen heranwächst, die mit mehr Klarheit, Ambition und auch den Willen zur Internationalisierung agiert. Ein Beispiel dafür liefert auch ein Beitrag auf Gründerszene, in dem der CEO von Taxfix 5 klassische Fehler aus der Wachstumsphase benennt, darunter zu frühes Internationalisieren, mangelnde Führungskultur oder zu hohe Burnrates ohne klare Unique Economics. Auch diesen Link können wir gerne teilen in unserem Newsletter. Sehr lesenswert. Zusammengefasst, Wachstum ist keine lineare Erfolgsstory, sondern ein Drahtseilakt zwischen Ambition und Disziplin. Gehen wir in die Diskussion. Und natürlich könnt ihr euch auch melden, wenn ihr Meinungen habt zum Thema. Und sehr gerne, wir würden dann diese Diskussion auch hier entsprechend weiterführen in der Sendung. Was denkst du, Guy? Warum tun sich viele Scale-Ups so schwer, trotz Kapital und Traction im Heimmarkt wirklich nachhaltig zu wachsen?
Ich meine, muss vielleicht noch kurz rauszoomen. Das Wachstum der Scale-Up-Phase ist fundamental anders als in der Seed-Phase oder vielleicht auch noch in der Series A-Phase. Dort ist der Gründer mit viel Energie, mit seinem Talent und einem Produkt unterwegs und da ist viel zu erreichen. Und da ist das Wachstum ja noch ein bisschen gesagt, natürlich ist Venture Capital drin, aber schon noch ein bisschen organisch vom Gründerteam getrieben. Sie sind die besten Sales für das Produkt, das sie geschaffen haben und sie verkaufen die Vision immer noch mit dem Produkt. Und sobald du in die Skalierungsphase einsteigst, da müssen Prozesse, Führungssysteme, die müssen etabliert werden, eine KPI-Disziplin muss geschaffen werden, dass wirklich alle mit KPIs, die reporten die und da schaut man, dass die optimiert werden. Und es geht auch darum, ein Mittelmanagement zu etablieren. Und genauso dieses Operational-Thema, also das Housekeeping, dass da alles, die Prozesse alle gut laufen, das unterschätzen in meinen Augen viele Founder. Und es ist auch schwierig, Tasks, nicht nur die Tasks abzugeben, sondern eben die Tasks und die Verantwortung zum Task. Das müssen sie aber da, weil sie können ja nicht mehr überall quasi wie der Helikopter drüber hovern und kontrollieren, ob das funktioniert. Und dementsprechend müssen sie ein bisschen abgeben und in dem Sinne verändert sich ihre Rolle als Gründer und Gründerinnen und das müssen sie akzeptieren und sonst halt agieren und wieder eher in eine CTO-Rolle gehen und einen professionellen CEO oder Growth Manager anheuern. Ich glaube, wichtig ist, das ist nicht das Kapital, das die Execution Power bringt, sondern es kann ganz gefährlich sein, großes Team aufbauen, sehr schnell, ohne eigentlich, dass die Organisation und die Kultur, die sich weiterentwickelt, mithält. Und dann hat man eine hohe Burnrate, wie du gesagt hast, und viele Leute, aber wir sind alle nicht mehr happy, weil sie nicht richtig performen und ja, sich irgendwie auf den Füßen rumtreten.
Okay. In der Schweiz sehen wir sehr oft stark fokussierte, technisch exzellente Teams, aber teilweise zögerliche Go-to-Market-Strategien, kann man sagen. Ist das eher ein kulturelles Phänomen oder ein strukturelles Thema?
Es ist ein bisschen von beidem. Ich meine, wir haben eine starke Ingenieur-DNA in uns und das spricht für eine hohe Produktqualität und wir sind von Kind auf, würde ich jetzt mal sagen, dazu erzogen, eher perfektionistisch zu sein, als mit dem 80-20-Approach rauszugehen und zu sagen, hey, das ist doch cool, ich kann das. Und dann Fails werden höher bestraft. Also die 20%, die werden in der Schweiz viel kritischer angeschaut als irgendwo anders. Da sagt man, ja, probier nochmal. In der Schweiz sind alle irgendwie dann so demotiviert unterstützend dabei. Also es ist ein bisschen kulturell und strukturell natürlich. Wir haben einfach von den besten Hochschulen der Welt. Wir sind eine Deep-Tech-Firmenschmiede und dementsprechend entwickeln wir Technologien, die wir auf den Markt bringen wollen. Und ja, logischerweise sind da Techies dahinter, weil die haben das ja entwickelt und die brauchen auch den Ultra-Fokus und die technische Exzellenz, etwas zustande zu bringen. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen strukturell. Wir haben nicht einen Markt, wo wir viele D2C-Produkte haben, die wir schnell einfach rauspushen können. Und das ist natürlich auch ein bisschen, gibt dann auch eine andere Mentalität.
Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man mit den Gründern über Exit-Strategien spricht. Und das ist wirklich jetzt evident für mich, weil seit mehreren Jahren erlebe ich genau das. Wenn ich mit Schweizer Gründerteams spreche, dann kommt sehr oft, wenn ich frage, was habt ihr für eine Exit-Strategie, sagen die, was ist deine Exit-Strategie? Genau. Also ein bisschen böse, ein bisschen überspitzt natürlich auch. Ich will jetzt überhaupt niemanden angreifen. Das ist ja per se nichts Schlechtes, weil man kann auch argumentieren, dass man eben nicht gründet, um die Firma zu verkaufen, sondern man gründet, weil man überzeugt ist vom Mehrwert, den man stiftet für die Shareholder, aber auch für die Gesellschaft vielleicht, was ja wunderbar ist. Oder? Aber man macht sich relativ selten wirklich klare Überlegungen oder man weiß halt einfach, die Investoren fragen das, also legt man sich irgendeinen Satz zurecht, den man dann runterspult, aber dass ein geübter Investor, Investorin hört das nicht sofort raus. Oder? Und es ist in der Tat ein Riesenunterschied, wenn man zum Beispiel mit Israelis redet oder auch amerikanischen Startups, die überlegen sich das ganz bewusst von Anfang an und zwar wirklich in der Tiefe, wer genau könnte wann, warum, also das Warum ist ganz wichtig, das Startup kaufen. Und die erzählen dann in 5 bis 10 Minuten ihre Diskussion, das finde ich dann hochinteressant, weshalb jetzt die Firma ABC aus D ein perfekter Käufer sein könnte. Und was noch dazu kommt, sie kontaktieren diese Firmen eigentlich von ganz Beginn weg und versuchen schon eine Beziehung aufzubauen mit den relevanten Mitarbeitenden, mit den Entscheidungsträgern dort und damit man eben nach dran ist, dass man auch hört, ja, weshalb wollen die uns vielleicht kaufen und wie weit ist man noch weg von dem? Also die sind da viel weiter vorne und viel aktiver und agieren viel proaktiver in diesem Thema und das finde ich schon ein großer Unterschied und ich glaube, bei diesem Thema können auch die Schweizer und Schweizerinnen, die Gründer hierzulande, noch etwas lernen. Oder wenn es eben darum geht, sich von Anfang an eine klare und eine fundierte, glaubwürdige Exit-Strategie zu überlegen. Und die braucht es wirklich ganz wichtig. Also bevor man internationalisiert, bevor man die Firma kapitalisiert im großen Ausmaß, sollte man sich schon darüber im Klaren sein, in meinen Augen, wer könnte die Firma kaufen, kann es vielleicht sogar ein Börsengang sein, was sind die relevanten Faktoren und so weiter und so fort. Genau.
Ja, absolut, das sehe ich auch so. Ich meine, das ist ja Wie auf eine Prüfung vorbereiten. Du hast nun die Bestnote, wenn du weißt, was auf dich zukommt, wenn du die Übungsaufgaben gelöst hast und die Übungsaufgaben in Sachen Exit vorbereitet sind. Du hast die Diskussion mit potenziellen Gründern. Du findest raus, was wollen die von deiner Firma? Welche KPIs, auf welche fokussierst du dich? Sollst du in dem Sinne möglichst einen hohen EBITDA machen oder sollst du möglichst einen großen Revenue, eine große Marktabdeckung in vielen Märkten aktiv sein, viele Kunden oder es kommt ganz darauf an, was die wollen, dann entwickelt man sich auch über 2-3 Jahre vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung und wenn man da einfach kommt, jetzt will ich die Firma verkaufen, hat man vielleicht das Falsche gemessen.
Habe ich einmal den Vergleich zum Daten in Gebrauch bei einem Gründer und er hat dann mir so gespielt, der weißt du, ich sehe halt super aus. Wenn ich irgendwo hingehe, da kommen die Leute auf mich zu. Oder, und das fand ich noch ganz spannend. Also man kann auch diesen Ansatz sagen, hey, und das ist auch nicht ganz falsch. Man sagt eben, erfolgreiche Firmen, die fit sind, die viel Gewinn schreiben bzw. Umsatz machen, die stark wachsen, die finden auch immer Käufer. Das finde ich schon auch nicht ganz falsch. Also jetzt sagen, hey, wir fokussieren uns nicht auf den Markt, sondern wir fokussieren uns nur auf uns selber, auf unsere Capabilities, auf unsere Ressourcen. Und wenn wir erfolgreich sind, kommen die Käufer automatisch. Diese Perspektive finde ich nicht ganz verkehrt, oder? Aber trotzdem, man muss halt, ich sage halt, tue Gutes und sprich darüber. Also man muss dann trotzdem halt in den Markt hinausgehen und sage ich mal, testing the waters, also wie genau ist das Feedback, was könnte man vielleicht besser machen und all diese ein bisschen Lean Startup Approach mit den Feedbacks, das hat da auch seine Wahrheit irgendwo, genau.
Ja, der Gründer ist also einer der guten Fußballer, die Talente oder die Talente, die eben dann noch gut und effektiv krass trainieren, die sind dann die in die Champions League kommen und das Talent, das braucht viel Glück, dass es eben dann wirklich auch noch den besten Exit macht. Das hätte dann, vielleicht ist es dann ein super Exit, aber der hätte vielleicht noch viel besser kommen können, wenn es noch ein bisschen besser drauf geschaut worden wäre, welche KPIs zu messen.
Ja, ich habe damals die Expansion von Uber miterlebt. Travis Kalanick und auch die anderen, wie sie internationalisiert haben, das mitzuerleben, das war schon crazy. Wir haben damals das Büro geteilt in Zürich und ich kann mir gedacht, gut, also das war wirklich krass. Ich meine, die hatten wirklich eine Blitzscaling-Strategie par excellence und sind innerhalb von ein paar Wochen über Europa gerollt. Hatten natürlich massiv investiert, viel Kapital, waren aber nur ein ganz kleines Tech-Team von wenigen Mitarbeitenden, wo dann eben die Kontinente erobert haben. Ähnlich wie das zum Beispiel auch Rocket Internet versucht hat mit ihren Startups. Und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Inbrunst und mit welcher, sage ich mal, Konsequenz das gemacht wurde. Und dort glaube ich schon auch, können wir noch etwas lernen von den Amerikanern oder auch eben, ich habe gesagt, Israelis sind in meinen Augen auch, machen das auch ganz gut, oder? Ich glaube, wir machen viele Sachen sehr, sehr gut, aber manchmal ist es eben auch schon gut, mal zu expandieren, eben test the waters, nicht jetzt mit der ganzen Company und mit wahnsinnig vielen Ressourcen, sondern vielleicht mit einem kleinen Tech-Team mal rausgehen, mal schauen, wie ist der Markt im Ausland und wenn man dann sieht, doch, spannend genug, dann muss man halt auch mal den Biss haben, sich im Tuch zu beißen und nicht gerade aufzugeben, wenn es am Anfang ein bisschen schwieriger wird. Also für mich ist das schon, ich habe das eingangs gesagt, so die wirklich die Kür, also erfolgreich zu sein im Heimmarkt ist eines, aber dann wirklich expandieren zu können und auch erfolgreich zu sein im Ausland, wo die Märkte sehr oft schwieriger sind, das ist dann viel schwieriger, oder? Und insofern Chapeau an alle Schweizer Unternehmen, die es geschafft haben, auch international erfolgreich zu sein. Gut. Kommen wir zur Hörfrage. Und zwar ist die sehr aktuell. Wir haben die ausgewählt, weil sie gerade so aktuell ist, genau. Und zwar kommt sie von Claudia aus Zürich. Und Claudia führt ein Startup mit rund 3 Millionen Franken Umsatz, schreibt er ganz stolz.
Nicht schlecht, gratuliere.
Er hat 10 Mitarbeitende und externe Investoren an Bord. Er fragt, muss sich die Generalversammlung zwingend bis Ende Juni durchführen und was passiert, wenn ich das nicht mache, genau. Ja, genau. Vielleicht wichtig, wir haben natürlich im Vorfeld auch unseren Partner Wenger Wieli gefragt, beziehungsweise Michel Bayer, den M&A und VC-Anwalt, was er dazu sagt. Und wir würden jetzt kurz sein Statement einblenden. Die ordentliche Generalversammlung einer Gesellschaft muss innerhalb von 6 Monaten seit Ende des Geschäftsjahres durchgeführt werden. Die Einhaltung der 6-Monatsfrist ist insbesondere mit Blick auf die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wichtig. Sehen die Statuten nämlich eine einjährige Amtsdauer des Verwaltungsrates bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor, so endet das Amt des Verwaltungsrates gemäß Bundesgericht 6 Monate nach Ende des betreffenden Geschäftsjahres, wenn bis dann keine Generalversammlung durchgeführt oder die Wiederwahl des Verwaltungsrates an der Generalversammlung nicht traktandiert wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist der Verwaltungsrat diesfalls nicht mehr ordnungsgemäß besetzt und es liegt ein Organisationsmangel vor. Es stellen sich dann heikle rechtliche Fragen in Bezug auf die Haftung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Gültigkeit von gefassten Verwaltungsratsbeschlüssen. Ja, vielen Dank, Michi, für dieses Statement. Ja, ich finde das schon eine wichtige Frage, die wir hier diskutieren. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen unterschätzt wird. Und ja, die Antwort ist, ich gebe da Michi absolut recht. Ja, es ist wichtig, dass die GV, haben wir jetzt auch gehört, innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres stattfinden muss. Das wäre bei kalenderjahrbasierten Jahresabschlüssen, also spätestens bis am 30. Juni. Was ist der Hintergrund dieser Frist?
Ja, also die GV, die Generalversammlung, ist das oberste Organ der Aktiengesellschaft. Sie muss laut Gesetz unter anderem über die Jahresrechnung abstimmen, also diese abnehmen. Und damit beschließt sie die Verwendung des Gewinns oder des Verlusts, Dividenden, Verlustvorträge in dem Sinne. Und wichtig, sie entlastet eben den Verwaltungsrat und wählt diesen auch wieder neu. Und wie mich das gesagt hat, wenn das nicht innerhalb der Frist gemacht wird, dann verstößen sie auch gegen gesetzliche Vorschriften. Und ja, da riskierst du, Claudio, sowohl zivilrechtliche als auch gesellschaftsrechtliche Konsequenzen.
Ja, genau. Also man kann auch sagen, dass in der Praxis passiert sehr, sehr etwas. Es gibt keinen automatischen Strafzettel, also beziehungsweise auch der Staatsanwalt wird jetzt nicht automatisch handeln. Das passiert jetzt nicht. Aber wenn es zu einem Streit kommt, etwa mit einem Investor oder Mitaktionär, kann das als formeller Mangel gewertet werden. Besonders heikel wird es, wenn Entscheidungen getroffen oder Verträge abgeschlossen wurden, ohne dass die GV ihre Zustimmung gegeben hat. Heißt, konkret alles, was nach dem 30.06. passiert, ist angreifbar, kann man sagen. Das heißt, auch die Haftungsthemen können dann serenz werden, oder Guy?
Ja, absolut. Eben, gerade wenn Entscheidungen getroffen wurden nach diesem Termin, kann das als Pflichtverletzung ausgelegt werden, weil eben die Jahresrechnung nicht angenommen wurde und der VR nicht mehr eigentlich richtig operativ tätig sein darf. Und gerade da ist natürlich kritisch, wenn externe Investoren, Business Angels, VCs, CVCs drin sitzen, die nehmen das sehr gerne auf, wenn es eben irgendwie nicht gut läuft, dann können sie das rasch mal als Vertrauens- und Governance-Thema hervorbringen. Und auch im Investmentprozess ist es eine relevante Frage. Ich meine, man hat ja einen langen Investmentprozess mit einem VC generell und am Schluss macht er eine Legal DD. Und wenn es da solche Formfehler hat, kann das je nach Investor sogar zum Investmentabbruch nach Termsheet-Unterzeichnung wegen so einem Lapsus passieren. Das ist dann natürlich sehr schade.
Okay, jetzt aber angenommen, alle Aktionäre sind an Bord, die Gründer sind an Bord, alle sind fein. Gibt es da einen Ausweg?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer pragmatische Auswege. Zum Glück auch in diesem Fall. Die ordentliche GV kann nämlich schriftlich, also im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden, also ohne Sitzung, sofern alle Aktionäre zustimmen. Also da müssen dann wirklich 100% der Aktionäre zustimmen, dass sie nicht vor Ort kommen dürfen und das Apéro genießen dürfen von der GV. Das ist natürlich super hilfreich. Gerade ein kleines Startup muss man einfach sehr sauber dokumentieren, unterschreiben lassen und einfach ein Datum von diesem Zirkularbeschluss, sogenannten, vor dem 30. Juni wählen.
Ja, also ich finde schon, das Thema wird auf die zu leichte Schulter genommen. Ich habe auch schon erlebt als Investor. Ich wollte einmal in ein Startup investieren und habe dann gesehen, dass diese Firma noch nie eine GV durchgeführt hat. Natürlich hatten die bis dahin keine, doch, die hatten, das stimmt nicht ganz, sie hatten tatsächlich externe Investoren, sie hatten auch eigentlich Observer, aber irgendwie haben die das verpeilt und das ist dann schon sehr ungewöhnlich, weil es wird von Gesetzen wegen ja auch nicht überprüft, weil auch vor allem, wenn es keine Revisionsstelle gibt, ob die GV durchgeführt wurde oder nicht. Insofern ganz klar unser Votum, unsere Empfehlung für die GV durch. Die hat es gesagt, es geht auch sehr easy und effizient auf dem schriftlichen Weg. Aber das sollte man nicht unterschätzen, vor allem, wenn man eben externe Shareholder mit dabei hat. Vielen Dank, Claudio, für die Frage. Ich glaube, sie beschäftigt mehr Startup-Gründer, als man denkt.
Und wenn ihr die Folge jetzt während der Sommerferien hört, irgendwo am Strand und habt die GV noch nicht gemacht, einfach transparent mit den Investoren kommunizieren, so rasch wie möglich nachholen und dann ist es wenigstens geregelt und dann kommt eben nicht der Fall, dass da nach mehreren Jahren keine GV-Unterlagen vorhanden sind. Worry, but don't worry too much for the moment.
Okay, kommen wir zur Transaktion der Woche. Heute sprechen wir über ein Startup, das aus Zürich kommt, aber definitiv global denkt. Yua.ai, habe ich es richtig ausgesprochen, Guy?
Das hätte ich auch so gesagt, ja.
Okay, sie haben gerade ihre Series A abgeschlossen, 11 Millionen US-Dollar, angeführt von Ananda Impact Ventures und Future Energy Ventures. Guy, du hast dir das Team und die Plattform genauer angeschaut. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Was macht Yua und woher kommen sie?
Ja, Yua, mindestens bei unseren treuesten Hörerinnen und Hörern ist der Name sicherlich ein Begriff. Wir haben nämlich die Seed-Runde von Yua in unserer Episode 12, also vor mehr als 40 Episoden im Februar 2024 aufgenommen. Die Vision ist und war auch bereits damals, dass Yua ein grundlegendes Physikmodell für die reale Welt bauen will. Und zwar nicht nur für Wetter, sondern als universelle Simulationsplattform. Das Team hat sich von Anfang an auf konkrete Anwendungen fokussiert in den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Versicherungen. Also als Bereiche, in denen Vorhersagen mit echten wirtschaftlichen Impact gemacht werden können, sofern korrekt natürlich. Ihr Modell war bereits vor eineinhalb Jahren 20 Mal größer und umfassender als das der meisten Mitbewerber. Mit viel mehr Inputdaten und einer viel genaueren Abbildung physikalischer Zusammenhänge. Das ist gemäß den Aussagen von Yua, das haben wir nicht validiert. Anfangs letztes Jahr hatten sie aber noch kein Produkt am Markt und das Team war verteilt auf Zürich, Berlin und Kapstadt, remote und also wirklich weltweit im weitesten Sinne. Yua wurde im 2022 gegründet. Das Team bringt viel Erfahrung mit. Sie kommen von Stationen wie DeepMind, Meta und Climate Corporation und ihr KI-basiertes Modell, das die physikalischen Prozesse der Erde simuliert, nennen sie nichts weniger als Earth Intelligence Platform.
Genau, das habe ich auch gesehen. Das ist keine kleine Ansage, gell? Earth Intelligence Platform. What a name. Ihr Ansatz geht weit über klassische Wetterdaten hinaus. Sie haben ein Large Physics Modell und das arbeitet mit riesigen Datenmengen, also nicht mit Giga oder Terabytes, sondern mit Petabytes. Und mit Ihrem Modell können Sie simulieren, wie sich Umwelt- und Energiemärkte verhalten, nicht nur, wie sie sich vielleicht verhalten können. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und wie siehst du den USP darin, Guy?
Ja, der Vorteil von Yua liegt darin, dass sie Physik und KI auf eine Weise kombinieren, wie es bisher nur sehr wenige geschafft haben. Da gehen wir jetzt nicht auf die Details ein, das würde sicher alle hier langweilen und wäre viel zu technisch. Die Plattform schlägt aber sowohl klassische numerische Wettermodelle, aber auch die KI-Modelle der großen Tech-Konzerne. Das wurde gemessen mit unabhängigen Benchmarks, die man ja überall auf dem Markt findet. Und das Modell soll eben nicht nur für Vorhersagen etwas taugen, sondern wirklich in Entscheidungssysteme eingebaut werden und dort unterstützen.
Ja, das ist das, was mir auch gefällt. Sie fokussieren sich auf konkrete wirtschaftsrelevante Anwendungsfälle, etwa den Energiehandel. Dort ist eine präzise Vorhersage von Supply and Demand, Netzbelastung oder sogar Spotpreisen ein echter Wettbewerbsvorteil.
Ja, absolut. Und im Gegensatz zu unserer letzten Folge, also Folge 12 mit Jua vor langer Zeit, wird die Plattform nun bereits rege genutzt. Heute sind bereits einige Energiehändler täglich auf Jua und nutzen dies in ihren Trading-Interfaces, um etwa Preisbewegungen zu antizipieren und Entscheidungen zu automatisieren. Das ist also eine echte Operationalisierung und kein Forschungsprojekt mehr.
Ja, das ist auch ein starkes Zeichen in Richtung Traction. Weißt du, in welchen Märkten sie bereits aktiv sind, Guy?
Ja, Sie haben gesagt, in Europa sind Sie in der Schweiz, in Deutschland und in der UK unterwegs. Sie schauen nun auf den globalen Rollout. Und die Plattform, die sollte eigentlich sehr gut skalieren, da sie nicht auf spezifische geografische Wetterdienste oder Modelle angewiesen ist, sondern eben eine physikalische Modellbasis bietet, die relativ einfach global einsetzbar sein soll. Den Umsatz, den Sie heute schreiben, den dürfen wir hier leider nicht mitteilen.
Okay, dann kommen wir doch zur Finanzierungsrunde. Wir haben wie immer eine Cap-Table modelliert. Jua wurde im Mai 2022 im Kanton Schwyz gegründet und kurz danach haben sie eine erste Finanzierungsrunde in der Höhe von 2,5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Es haben zwei VCs mitgemacht, der in Chicago ansässige Promus Ventures und Session VC aus der Schweiz. Die Runde wurde von einigen Business Angels aufgefüllt. Wenn unsere Zahlen hier stimmen, lag die Bewertung bei ca. 9 Millionen Schweizer Franken pre-money.
Meine Ansage für eine Seed, dann kam im November 2023, also knapp ein halbes Jahr später und in einem schwierigen Umfeld, im 23, die 16 Millionen Seed-Runde, die wir, wie schon mehrfach erwähnt haben, bei Burnrate bereits aufgenommen hatten. Damals wurden 16 Millionen US-Dollar geraced mit der Partizipation der deutschen VCs 468 Capital als Lead und dem Green Generation Fund auch aus Deutschland. Dann kam Catmos Capital aus den USA und Notion Capital als neue Investoren auch mit dazu. Promus und Session haben weiter mitgemacht. Und in den 16 Millionen, also in der Seed-Runde, da ist auch ein Grant eingerechnet und dementsprechend gehen wir hier von einer Bewertung zwischen 14 und 16 Millionen Pre-Money aus, die bezahlt wurde, und ungefähr 30 Millionen Schweizer Franken Post.
Ja, und nun kommt die Series A in der Höhe von 11 Millionen US-Dollar. Die Runde wurde angeführt im Zweiergespann vom europäischen VC Ananda Impact Ventures mit Sitz in München und Future Energy Ventures aus Berlin. Mitgemacht haben einige der bestehenden Investoren, unter anderem 468 Capital und Promus Ventures. Die Bewertung in dieser Runde wurde bei etwas über 30 Millionen Schweizer Franken Pre-Money angesetzt. Also wenn unsere Angaben stimmen, war das eine Flat Round oder ein kleiner Uptick in der Bewertung.
Ja, das sehen wir heute oft. Investoren zahlen heute viel weniger große Multiples und viel niedrigere Bewertungen. Das hat sich extrem normalisiert oder die sind einfach stark zurückgegangen. Viele Investoren sind da viel sensibler geworden, vor allem auf die Multiples, die sie bezahlen bei den Investments und auch auf die Verwässerung, die sie dann in zukünftigen Runden haben. Das ist natürlich etwas, wo die ganze Branche aktuell leidet. Die Exits sind nicht mehr so hoch, wie man sich das gedacht hat. Dementsprechend muss man jetzt auch in den frühen Runden bereits drauf schauen, dass man nicht überzahlt. Natürlich positiv für die LPs, wenn sich das System wieder entwickelt, und eher negativ für die Gründer, die aktuell schneller und stärker verwässert werden. Aber ja, that aside, also das als Randnotiz, wir haben jetzt bereits 30 Millionen auf dem Ticker von Jua für das physikalische KI-Modell in 3 Jahren seit der Firmengründung. Das ist doch mal eine gute Hausnummer. Und das zeigt auch, jetzt noch mal 11 Millionen aufgenommen zu haben, dass Jua ihre Investoren sowohl technologisch als auch strategisch weiterhin überzeugt.
Mit dem neuen Kapital wird Skalierung im Energiesektor vorangetrieben. Die Plattform soll stärker in Training Workforce integriert werden, wie wir das lesen konnten, und auf andere vertikale Märkte übertragen werden, nämlich zum Beispiel, ich lese das kurz ab, Agrarwirtschaft, Luftfahrt, Logistik, überall da, wo Umweltbedingungen wirtschaftlich entscheidend sind oder sein werden. Wie groß schätzt du denn das Potenzial ein von UA.AI? Reden wir hier über einen potenziellen Infrastrukturplayer für die KI-basierte Weltmodellierung sogar?
Ja, meine, was sie gemacht haben, uns mal genauer anschauen, könnte das wirklich sein? Wenn ich auch hier so Foundation Models, wie es bei den Large Language Models, die Sprachen strukturieren, geschieht, dann könnte UA effektiv einer der Players sein, der die physikalische Realität strukturiert und quasi das KI-Modell aufgebaut hat. Und wenn das wirklich global einsetzbar ist und die präzisesten Vorhersagen machen kann, dann könnte das schon zum Simulationsmodell der Erde werden. Und dann ist es eben plötzlich ein massiver Infrastrukturbaustein, der auch für die nächsten Jahrzehnte aufgebaut werden könnte.
Aber ja, absolut.
Man muss immer berücksichtigen, sobald Quantum kommt, wenn sie da nicht vorher durch sind, können sie sich das nochmal ganz rasch ändern.
Ja, man kann sagen, UA ist vielleicht eine der wenigen Firmen in Europa, die nicht nur auf einen oder ein AI-Feature setzen, sondern einen systematischen Technologiebaustein aufbaut. Für mich will ich ein Startup mit dem Potenzial zu globaler Deep Tech Relevanz. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.